Ja, liebe Freunde und Freundinnen von Einfach mal Luppen, wie ihr ja in letzter Zeit schon ein, zwei Mal gehört habt von uns, können mittlerweile alle regulären, aber auch alle Folgen, die wir jetzt über den Sommer nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, auch auf Campfire gehört werden, einer Podcast-Plattform bzw. App, die in Zukunft, da sind wir uns sehr sicher, einfach nochmal dem Zuhörer oder Zuhörerin mehr Spaß bietet beim Podcast hören, weil man einfach nochmal aktiver mit uns in Kontakt treten kann und während der Folgen eben kommentieren kann, Fragen stellen kann, auf die wir dann einfach nochmal etwas direkter eingehen können. Und da die Anzahl, die dort zugelassen aktuell noch ein bisschen begrenzt ist, weil das alles noch gerade in einer Testphase ist, könnt ihr euch aber trotzdem auf www.joincampfire.fm mit eurer E-Mail-Adresse schon mal registrieren lassen und eben auf die Warteliste kommen und werden dann Schritt für Schritt immer mehr Leute dazugeholt. Und ja, wir freuen uns drauf, auch mit euch dort in Kontakt zu sein. Und dort gibt es eben nochmal die Möglichkeit, ein bisschen mehr Begleitmaterial zum Beispiel zu sehen. Ja, jetzt hört ihr gleich nochmal die Folge mit Dirk Nowitzki. Und das war ja eine Folge, ja, da wo, ich weiß nicht, ob ihr es gleich merkt oder falls ihr die Folge damals schon gehört habt, wo sie rauskam, ob ihr es gemerkt habt. Aber das war so mit, glaube ich, die größte Aufgabe für unsere Techniker, da eine gute Verbindung, da einen guten Ton herzustellen. Denn Dirk war auf irgendeiner Hütte in Schweden und wir hatten das schon relativ lang geplant, den Podcast zu machen, haben es dann ein, zwei Mal hin und her geschoben und das war wirklich ein Podcast. Ja, das war für uns, für mich und Felix was Besonderes, weil wir eben Dirk auch, also absolut zu Dirk aufgeschaut haben, ihn in vielen Punkten auch als Vorbild hatten oder haben nach wie vor. Und die Folge wollten wir unbedingt machen, haben uns da wirklich wie Schnitzel drauf gefreut und da war das mit der Verbindung und dann schrieb Dirk auch, okay, lass uns das doch sonst nochmal verschieben und da habe ich auch gesagt, nein, 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 nicht nochmal verschieben, weil wir wieder so die Angst haben, nicht, dass es dann irgendwie gar nicht mehr klappt und da wurde einiges gebastelt und Gott sei Dank haben wir es nicht nochmal verschoben, denn es war eine Mega-Folge, eine mega interessante Folge und dementsprechend wünschen wir euch auch nochmal viel Spaß bei dieser Folge, eine unserer absoluten Lieblingsfolgen.
Kann man nicht leicht heben, über den Dorf rüber weg, rüber weg.
Einfach mal luppen.
Ja, da sind wir wieder bei Einfach mal luppen. Und ich hoffe, man hört die Vorfreude schon wieder hier raus. Wir haben es ja groß angekündigt und wir müssen, also Felix und ich, glaube, wir müssen zugeben, es ist uns wirklich eine riesengroße Ehre, dass er heute da ist. Der Zitat Felix Groß aus dem letzten Podcast, der beste deutsche Sportler aller Zeiten. Und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass ich da, aber ich habe es aufs Treppchen geschafft. Immerhin hat er dann noch nachgesagt. Dirk Nowitzki ist unser Gast heute. Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir freuen uns sehr.
Ja, freut mich, dass es klappt. Das ist eine große Ehre. Und das, also größter Sportler, deutscher Sportler aller Zeiten ist schon ein hoher Titel. Also da, das glaube ich nicht, aber es ist auf jeden Fall schön zu hören. Vielen Dank.
Ja, Felix ist ja auch hier in der Leitung.
Ja,
Sonst ist er immer ein bisschen,
servus.
sonst ist er immer ein
Ja.
bisschen vorlauter hier bei allen anderen Gästen. Was ist mit dir los da hinten? Ich
Bist
wollte wollt heute
du doch
nur
da,
zuhören.
Felix,
Ich wollte
ja?
nur zuhören heute eigentlich. Wolltest du heute nur zuhören?
Ja.
Nein, 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 das nicht. Also für mich natürlich auch eine Riesenehre und ich bin begeistert, dass du mitmachst, Dirk. Und ich glaube, Toni, es wird schwer, dass wir das nochmal toppen können. Deswegen vielleicht ist es sogar die letzte Folge. Ja.
Ach,
ja.
Darauf auf keinen Fall.
Ja, ich habe gesagt, also das wird hier frühestens beendet, wenn wir Dirk und Roger am Mikrofon hatten. So 50%
Ja.
Roger brauchen wir noch. Ja, Roger brauchen wir noch. Und den großen Vorteil, dass er auch Deutsch spricht, von daher. Aber das lassen wir uns dann. Darum soll es heute nicht gehen. Dirk, du, es ist ja auch nicht ganz normal. Du bist ja jetzt auch nicht gerade zu Hause in aller Ruhe, sondern du bist ja ein bisschen in Europa unterwegs. Wo treffen wir dich dann an heute?
Ich bin zurzeit in Schweden. Ich war jetzt lange Zeit in Dallas. Im Sommer waren wir ein bisschen unterwegs, das letzte Sommer, und dann bin ich so im August, September sind wir wieder zurück. und habe da eine schöne Weihnachtszeit gehabt. Meine Eltern, die ja rüberkamen, zwar ja, Jersey Retirement war jetzt dann im Neuen, jetzt vor ein paar Wochen, und dann war echt aber auch eine hektische Zeit und war natürlich emotional und alles. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt ein bisschen Urlaub und reisen jetzt nach Schweden und haben die Kids mitgenommen und gehen ein bisschen Skifahren und haben ein bisschen Spaß hier. Und dann in 2 Wochen geht's wieder heim und dann muss ich nach Cleveland's Monster gehen. Da werden ja alle 75 Greatest Ever werden ja da geehrt beim Monster Game, und da gehe ich nach Cleveland. Also es ist immer was los.
Trotz Karriereende wird es nicht langweilig.
Also ich dachte echt, als es mal vorbei ist, dachte ich, setze mich schön hin und schaue erstmal jeden Tag Netflix für ein paar Wochen. Aber jetzt ist irgendwie, das ist nie gekommen. Aber klar, ich habe mit Kids, wisst ihr ja selber, ist immer was los. Wir haben noch 3, die da im richtig guten Alter gerade sind und immer den ganzen Tag Halligalli ist. Und aber man macht echt Spaß, da jetzt zu Hause zu sein und da echt auch viel mit einwirken zu können. Und sie zu den Sporteln-Events zu fahren schon. Und bin da gerade Fulltime-Dad natürlich, wie ich zu Hause bin. Mhm. Aber ansonsten schon immer irgendwelche kleineren Sachen. Und für die M&E mache ich was. Mache ja bei den Mavericks ein bisschen was mit als Berater. Also es ist schon schön, dass ich mir das so ein bisschen einteilen kann. Ja, also wenn ich auch sage, jetzt ist mal ein Monat Ruhe, dann sind wir einfach mal weg und dann muss ich auch gar nichts machen. Das finde ich gerade echt total schön, dass ich so mein eigener Boss bin. Und deswegen habe ich auch bei den Mavericks nur gesagt, ich mache da nur so ein bisschen als Berater mit, weil im Moment kann ich mir nicht vorstellen, da jetzt einen Fulltime-Job anzunehmen. Mhm. Von daher muss ich echt sagen, fühle mich sehr wohl und fühle mich echt in einer guten Situation im Moment, wo ich Sachen entscheiden kann und einfach Sachen annehmen kann, auf die ich Bock habe.
Ja, darauf freue ich mich auch schon.
Auf jeden Fall, echt. Also viele haben ja gesagt, du hast Angst vom Aufhören und klar vermisst man es ab und zu und das wirst du auch, der Kick und die Emotionen und die Umkleide mit den Jungs, also klar vermisst man das schon, also das auf jeden Fall. Aber ich habe mich auch schon gefreut auf das Leben danach. Ich meine, ich habe 21 Jahre gespielt. Am Schluss mit den Verletzungen hat mir so ein bisschen den Spaß genommen. Und da habe ich mich echt gefreut aufs Leben danach und auf die Kids und aufs Reisen. Und also bis jetzt bin ich da echt in einer glücklichen Lage im Moment.
Ja. Jetzt hast du denn das Aktuellste von den ganzen Ehrungen, weil, hast du gerade gesagt, das Jersey Retirement, das war ja Anfang Januar, da die Bilder haben wir alle gesehen. Ich glaube, wir haben es hier auch schon mal nochmal besprochen.
Ich habe es live gesehen, Schlafmützen.
Ja, das war aber wieder dann nach dem Abendspiel, ne? Da ist auch leicht, da kannst du eh nicht schlafen.
Das ist richtig. Ja, stimmt. Ja. Ja, war absolut Wahnsinn. Also ich war natürlich sehr angespannt die Wochen davor. Ich wusste, bin ich so der Typ, der ein großer Redner ist, und ich wusste, dass ich da eine Rede halten muss. Und dann war ich natürlich schon nervös, und als dann das Datum immer näher kam, aber es war doch unglaublich. Also dass auch fast die ganze 2011er-Mannschaft da war. Ja. Und Freunde, Familie von der ganzen Welt sind eingeflogen und die ganze Zeremonie haben sie so toll gemacht. Und also es war super emotional und war echt auch eine Sache, die ich nie vergessen werde. Also auch meine Eltern, dass meine Eltern noch am Leben sind und das miterleben durften. Mhm. Die waren so stolz und haben mir dann auch am nächsten Tag nochmal gesagt, dass sie sowas nochmal erleben durften. Das war schon ein Highlight. Also das hat mich am meisten gefreut, dass da meine ganze Familie da war und meine Eltern das noch sehen durften. Also das bedeutet mir sehr, sehr viel.
Ja, das glaube ich. Also ich muss auch sagen, ich lag da mit meinem kleinen iPhone im Bett, neben mir auch drei Kinder und meine Frau, und ich muss sagen, ich hatte auch dann ein bisschen Gänsehaut. Ich meine, die Zutaten waren ja auch gut, das Spiel vorher wurde noch gewonnen.
Ja, und cool, ja.
Ja, das alles kam rüber.
Ah, cool.
Und dann kann ich mir auch vorstellen, wie es auch vor Ort dann war.
Ja, war Wahnsinn. Also auch so ein bisschen natürlich die ganzen Wochen vorher schon hat sich alles so ein bisschen aufgestaut, und obwohl die Erwartung so hoch war, war es, glaube ich, so ein tolles Event für alle Beteiligten. Und wie gesagt, alle hatten riesen Spaß und war für eine Familie war ganz toll stolz. Aber ich war so nervös dann auch während meiner Rede und so, dass ich allen danken wollte. Und dann habe ich am Schluss doch meine Schwester vergessen. Also das war natürlich das. Also das war echt bitter. Also ich war dann nach der Rede, war ich dann just happy, dass es vorbei ist. Und bin dann auch hinter, musste noch ein paar Interviews geben, dann war ich endlich fertig. Und dann sagt die eine zu mir, sagt, du hast deine Schwester vergessen. Da ist mir mein Herz erstmal in die Hose gerutscht. Ja, das war, der wollte natürlich schon noch danken. Und das hat so ein bisschen wehgetan. Aber ansonsten war es echt ein perfekter Abend für alle.
Gab es Ärger von der Schwester?
Ja, sie hat schon so ein bisschen gedacht, so, ich dachte mir schon, du hast nicht vergessen. Aber ich habe gesagt, das nächste Mal kommst du dafür als erstes dran, ja, wenn man mal in der Welt ist. Aber das muss ich schon irgendwie gut machen, auf jeden Fall.
Ja, dafür war sie dann die Einzige, die einen eigenen Tweet bekommen hat. Das muss man sich auch erstmal erarbeiten.
Das musste ich schon machen, weil mir ging es echt dann am nächsten Tag, wo alles so ein bisschen, die ganze Last war so ein bisschen weg und noch so ein bisschen überlegt, wie alles gelaufen ist. Und dann habe ich gedacht, komm, da musst du schon noch ein bisschen Liebe zeigen. Ja, habe ich ihr einen Tweet gegönnt.
Ja, hast du gesagt, da hast du bestimmt noch ein paar Möglichkeiten. Hall of Fame, sowas kommt dann sicher auch noch.
Ja,
da musst du noch die eine oder andere Rede halten, bestimmt.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich so witzig finde, du hast ja auch den Nowitzki Way, deine eigene Straße in Dallas. Fährst du da oft lang? Und wenn, denkst du dir so, wenn du langsam, hier kann ich ja eigentlich auch so schnell fahren, wie ich will, ist ja meine Straße.
Ja, ist schon Wahnsinn auch. Also manchmal vergisst man es natürlich total und ich will nur irgendwie runter kurz in die Halle oder will ein Spiel schauen und dann schaue ich hoch und sehe dann Nowitzki, ist natürlich auch Wahnsinn. Ja. Also jetzt, der Steve hat ja auch in meinem Video Jersey Retirement so ein bisschen Spaß gemacht. Ja, also jetzt hast du die Straße, jetzt kommt die Statue, dann Jersey Retired, jetzt langt's langsam. Also jetzt musst du mal langsam halt machen, aber das stimmt schon. Ich meine, es ist mir schon natürlich ein bisschen peinlich, dass es jetzt so viele Sachen da gibt und jetzt auch noch eine Straße, was natürlich auch unglaublich war, die Zeremonie letztes Jahr und war auch echt super emotional, als ich da das Ding runtergerissen habe und dann siehst du dann deinen Familiennamen. Ja, das ist schon, auch schon ein unglaublich stolzer Moment. Und jetzt, wenn ich da vorbeifahre, muss ich noch ein bisschen grinsen. Ja. Klar, ich bin damals in Würzburg als 19, 20-Jähriger weg und wusste nicht so richtig, was mich da erwartet, ja, oder ob ich mich da durchsetzen kann, ob ich gut genug bin. Und dann 20 Jahre später hast du eine Straße. Also das ist schon alles wahnsinnig surreal gelaufen, auf jeden Fall.
Ja, das ist auch für dich dann auch, wenn ich so, also einfach, also gibt natürlich Schlimmeres, aber weil du ja auch sagst, du stehst ja auch selbst nicht so gerne im Mittelpunkt. Und kriegst du eine Ehrung nach der anderen. Da hast du vielleicht auch selbst mal das Gefühl, jetzt reicht auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt kommt ja noch, die Statue haben sie ja jetzt auch angekündigt.
Hat der Cuba sich wieder was einfallen lassen, ne?
Hat er sich was einfallen lassen. Ich glaube, das wird nochmal eine tolle Sache. Ich glaube, das macht man jetzt Anfang nächste Saison. Und dann echt, dann wie gesagt, dann langt es erstmal in der Letzte. Also das war jetzt dann auch super Sachen dabei, super tolle Events. Also so viel geehrt von jetzt in den 2 Jahren nach meiner Karriere und echt so schöne Sachen erlebt. Aber ich hoffe dann, dass das, wie gesagt, die Statue dann wirklich so ein bisschen der Abschluss ist von den Feierlichkeiten und das wäre auch toll.
Ja, Felix, vielleicht hast du ja Glück und du kriegst auch mal irgendwie in Greifswald irgendwie so einen Hinterhof, wird vielleicht irgendwie nochmal nach dir benannt oder so. Ja,
eine eigene Kneipe reicht mir.
Eine
Kneipe mit meinem Namen, das wäre ein Traum.
Ja, gut. Musst du dir wahrscheinlich eine kaufen dafür. Ja. Naja, wir waren ganz kurz gerade bei Mark Cuban. Ist jetzt vielleicht nicht jedem unser Hörer, uns natürlich, im Begriff, der Besitzer der Mavs ist. Selbst, ja, kann man glaube ich sagen, Self-Made-Internet-Milliardär. Beschreib mal so ein bisschen euer Verhältnis. Das war ja, wenn man das beobachtet hat, ja kein typisches Spieler-Clubbesitzer-Verhältnis. Wie wichtig war er für dich und vor allem auch am Anfang, um auch dir ein Gefühl zu geben, boah, hier bin ich richtig?
Ja, hat damals alles verändert. Ich meine, als ich damals kam, 98, 99, hatten wir da einen anderen Besitzer.
Ja, genau.
Und der hat es so ein bisschen mehr als Business Investment gesehen. Ja, und als dann der Mark kam, der hat das einfach, da hast du gesehen, der ist da mit Leidenschaft. Ja, der ist Mavs Fan. Der sitzt da, hat ja auch schon vorher Season Tickets gehabt und saß da immer an der Bank und hat da vorher schon rumgeschrieben. Und das hat man dann gemerkt, er ist da mit vollem Herzblut dabei. Und dann hat er erstmal natürlich alles verändert. Der hat uns eine neue Halle gebaut, er hat einen neuen Flieger gebaut, ja, gekauft. Er hat, wir waren in besseren Hotels, haben wir dann geschlafen. Also der hat das so ein bisschen Dallas wieder basketballmäßig auf die Landkarte gepackt. Und das war toll. Also es war eine tolle Zeit damals, wie dabei zu sein, wie das alles verändert wird und wie die Stadt wieder aufgeregt wird über die Mavericks und wie wir ein Thema geworden sind, nicht nur Cowboys. Und das war schon eine schöne Zeit damals, so am Anfang 2000, 2001, wie wir besser geworden sind und wie der Hype so ein bisschen größer geworden ist in der Stadt. Und das war echt eine schöne Zeit und wir hatten eine tolle Mannschaft mit Steve und Mike und das war echt schön, da so ein bisschen alles so ein bisschen umzudrehen und umzukrempeln. Die Mavs waren ja wirklich echt verdammt schlecht in den 90er Jahren und das da so ein bisschen das umzudrehen. Und das war schon auch viel auch dank dem Mark, dass er da einfach das Geld in die Hand genommen hat und gesagt, Geld spielt ja keine Rolle, sondern wir wollen eher die beste Mannschaft hinstellen und wir wollen die Mavericks wieder eine Destination machen. Und das war toll und ich habe mich von Anfang an sehr gut schon mit ihm verstanden. Ne? Klar war damals fast bei jedem Training, ist zu jedem Auswärtsspiel mitgeflogen im Flieger bei uns. Also der war echt total, also war schon fast ein bisschen viel hands-on. Jetzt über die Jahre ist ein bisschen ruhiger geworden. Hat dann drei Kids gehabt und war dann nicht mehr bei jedem Spiel, bei jedem Training mehr da. Mhm. Aber früher am Anfang war der echt total präsent, also fast schon ein bisschen zu viel. Aber haben echt ein gutes Verhältnis gehabt und er kam sogar jetzt auf mein Junggesellenabschied, ist er mitgekommen nach Vegas damals. Also ich sag, wie viele Besitzer kommen schon zum Junggesellenabschied vom Spieler mit? Also das ist natürlich, zeigt natürlich schon, dass wir echt ein cooles Verhältnis haben und nach wie vor auch jederzeit mit jedem Problem zu ihm kommen kann. Aber das ist schon schön zu wissen.
Ich glaube einfach auch, dass er auch weiß, dass ihr euch irgendwie auch gegenseitig groß gemacht habt. Ne? Also du brauchtest natürlich, um erfolgreich zu sein, jemanden, der da den gesamten Club pusht. Und er brauchte natürlich auch einen, der den auf dem Platz erfolgreich macht. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Und ich meine, man sieht ja aber an ihm heute noch, wie du es ja auch sagst, wenn er da in der ersten Reihe sitzt. Ich glaube, er hätte euch gerne noch ein zweites Flugzeug gekauft. Allerdings ging das, glaube ich, dann an Strafen für Schiedsrichterkritik direkt an die NBA, ne?
Ja, ist schon eine Heißkiste, also keine Frage. Aber das ist natürlich schon auch toll zu wissen, dass einer so leidenschaftlich mit dabei ist. Also es ist auf jeden Fall besser als das, was wir vorher hatten, man. So ein reines Investment, wo anders vorbeigeht. Und der Mark ist da hundertprozentig dabei. Klar, es ist manchmal auch gute und schlechte Sachen da, die damit passiert sind über die 20, 21 Jahre. Aber da muss man sagen, er hat das alles total verändert und war da schon natürlich groß damit beteiligt, dass die Mavericks wieder erfolgreich geworden sind. Und ich werde nie vergessen, ja, damals in meinem zweiten Jahr, das war natürlich auch tolles Timing. Wir sind gerade so besser geworden mit Steve und Mike und ich. Und dann hat er die Mannschaft gekauft, Ende von meinem zweiten Jahr. Die Story wissen, glaube ich, gar nicht mehr allzu viele, aber da hat er damals gesagt, hey, wir müssen hier einen Splash machen. Ja, wir sind nicht gut, aber. Und dann hat er damals ja Dennis Rodman geholt. das vergessen viele, dass ich für immer sagen kann, dass ich mit Dennis Rodman vor zwei Wochen mal zusammengespielt habe. Also das war damals, Mark hat sich so gefreut, also gesagt, ich habe die Mavs gekauft. Jetzt müssen wir irgendeinen großen Splash machen in der City, dass wir angekommen sind wieder. Und da haben wir damals Dennis Rodman geholt und das war auch heiße Geschichten. Aber ich mal meinen Kids Geschichten erzählen können von den zwei Wochen. Das war eine schöne Zeit.
Ich habe ein Rodman-Trikot zu Hause. Wenn man die Doku, glaube ich, von Michael Jordan sieht, da kann man auch vielleicht schon erahnen.
Ja, war schon eine heiße Zeit.
Der war auch in Vegas, aber während der Saison. Nicht zum Junggesellenabschied.
Das war ganz witzig. Also natürlich während Corona waren wir natürlich ja auch alle zu Hause. Das war so ein Ding, was mich echt gefreut hat auf die Doku von Michael Jordan. Also das war, glaube ich, hat sich jeder drauf gefreut. Und das ist ganz witzig. Also ich war ja damals ein riesen Chicago-Fan. Also ich war ja absolut diehard, alles Bulls. Ich meine, damals in den 90ern wurde sowieso nicht viel NBA gezeigt. Online gab es nicht. Das heißt, musste ab und zu sowieso nur die Bulls gezeigt wurden. Und da war ich total all-in Bulls und Jordan war der Größte. Und da waren aber so viele Sachen, so viele Kleinigkeiten dabei. Das wusste ich gar nicht. Oder ich hatte es verdrängt oder vergessen. Und die Rodman-Story war auch so ein, dass der in den Finals, der damals damals abgehauen ist zwischen den Spielen und nach Vegas ist, das hatte ich auch nicht mehr so.
Ja, das hast du verdrängt.
Das hatte ich verdrängt oder vergessen oder wusste ich mir. Also das war eine geile Doku. Also hat echt Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich, vieles ja auch wie im Fußball, was damals los war, das heute einfach nicht mehr möglich ist. Ne?
Mit sozialen Netzwerken und jeder hat Kamera auf seinem Handy, also ein paar Sachen geht einfach heute nicht mehr, was damals noch alles ging, ja.
Das stimmt schon. Du hast es ja gesagt vorhin kurz, dass du aktuell ja eher so eine Beraterfunktion bei Dallas hast. Wie kann man sich das von außen so ein bisschen vorstellen? Wie zeitintensiv ist das für dich? Ist es auch so, dass du, keine Ahnung, Spieler vorschlägst oder hast du da Kontakt zum aktuellen Team auch? Sprichst an, was du da siehst oder in welcher Form ist das genau?
Also ich halte mich da noch ein bisschen zurück. Also ich dachte eigentlich immer, dass wenn ich was anfange, dann will ich auch voll dahinter stehen und dann voll jeden Tag dabei sein. Aber wie gesagt, in der Situation bin ich eigentlich nur nicht mit der Familie und dann haben wir jetzt für diese Beraterrolle entschieden. Der Mark wollte mich unbedingt schon auch dabei haben und ich glaube, am zeitintensivsten war es eigentlich, als wir im Sommer, als wir einen Trainerwechsel gemacht haben, als einen GM-Wechsel gemacht haben, also da war echt viel los. Also da hat er so ein bisschen so ein Beraterzirkel gebildet und da war ich eben dabei und jeden Abend, da war ich auch in Europa schon unterwegs und da war hier jeden Abend, war ich ein paar Stunden auf irgendwelchen Zoom-Meetings. Also da war echt viel los für ein paar Wochen, aber wir haben ja da relativ schnell für einen neuen Coach, einen neuen GM dann entschieden. Und da war ein bisschen Ruhe, dann war ich ein bisschen Free Agent und Draft ein bisschen involviert. Aber es ist nicht so, dass ich da täglich da irgendwie dabei bin, sondern ich gehe ab und zu mal zum Spielen, ich gehe mal zum Training, ich mentor so ein bisschen beim Luca mit. Also mit dem treffe ich mich ab und zu und den mag ich auch total gern. Und also da bin ich immer, wenn er mich braucht, bin ich da. Aber also es ist, wie gesagt, es ist so, dass ich da schon meine Zeit habe und dass ich da nicht jeden Tag irgendwie zum Training in die Halle muss und dann zu Auswärtshacken mit muss. Also das wollte ich auf keinen Fall. Und von daher kann ich so ein bisschen meinen eigenen Plan da setzen und das passt mir auch ganz gut.
Ja, das ein bisschen selbstbestimmt, das ist, glaube ich, auch das Ziel von jedem nach der Karriere.
Ne? Das habe ich auf jeden Fall mal gebraucht, ja.
Ja, völlig klar. Verstehe ich.
Dirk, wollen wir ein bisschen in so in deine Jugend gehen? Ich meine, ich weiß, es ist lange her, aber ich hoffe, du erinnerst dich noch ein bisschen dran.
Schauen wir mal.
Deine Mutter Helga, wir hatten davon schon mal angesprochen, die war ja ebenso wie deine Schwester auch Basketballspielerin, Nationalspielerin sogar. Berichtige mich, wenn das falsch ist. Dein Vater hat Handball gespielt in der zweiten Liga. Du hast irgendwie mit Turnen angefangen, auch Handball, Tennis und dann erst mit 13 Jahren zum Basketball. Meinst du, das wäre irgendwie heute auch noch möglich, so spät, sage ich mal, einzusteigen?
Ja, gute Frage. Also für mich war das perfekt. Ich habe andere Sportarten gemacht, ich habe andere Sachen gelernt in anderen Sportarten und war natürlich war schon immer beim Basketball dabei. Also wir hatten einen Korb bei uns im Hof, wir hatten ich bin meiner Schwester immer Auswärtsfahrt mitgefahren damals oder hat natürlich immer Basketball gespielt, auch sowas freizeitmäßig, aber ich habe halt dann erst wirklich so einen Verein mit 12, habe sogar Schulmannschaft gespielt, obwohl ich gar nicht im Verein war. Ja. Und bin dann aber, wie gesagt, mein Cousin hat dann gesagt, komm mal mit. Komm mit zu einem Training, schaust dir an und dann war ich sofort infiziert. Also das war nach einem Training, hat mir so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich dann voll im Verein angefangen und habe dann eins nach dem anderen aufgehört. Erst weil drei Sportler waren dann zu viel für meine schulischen Leistungen. hab erst dann Handball aufgehört und dann habe ich noch Tennis und Basketball so ein bisschen nebenbei laufen lassen und dann bin ich aus der Förderung. Das hat dann natürlich die Entscheidung leicht gemacht. Ich bin aus der Förderung beim Tennis rausgefallen. Und dann war ich nicht mehr in der Art Bayern-Auswahl. Und dann habe ich es noch ein Jahr so selber ein bisschen gemacht. Und dann war die Entscheidung mir davon leicht gefallen. Ich bin dann voll beim Basketball gelandet. Wow.
Aber spielst du heute noch ab und zu mal ein bisschen Tennis? Lässt das
ja, das der Problem Körper ist, zu? Ich habe echt, also ja, mein Fuß ist echt schlecht. Also muss echt sagen, nach 21 Jahren immer von dem linken Fuß abgesprungen, oft umgeknickt, zweimal operiert worden. Also da ist schon, da gibt es schon Tage, da bewege ich mich gar nicht gut. Aber so ein bisschen Doppel spiele ich schon noch mit. Also Tennis ist echt ein super geiler Sport, macht mir Spaß. Aber wenn man sich halt nicht mehr richtig bewegen kann, dann kannst du dich auch nicht mehr richtig zum Ball stellen. Das ist schon schwer. Aber so ein bisschen Doppel in der Ecke stellen.
Oder vorne. Dich muss man erstmal passieren.
Ja, das Wollis ist aber nicht so meine
Okay. Okay.
Aber so ein bisschen hinten an der Baseline stehen und ein paar Vorhände drauf donnern, das macht schon echt richtig Spaß. Also ja, wir spielen so, stimmt. ein paar Mal die Woche, aber wie gesagt, bewegen kann ich mich leider nicht mehr viel.
Das ist ja immer so ein bisschen die negative Seite, ne, an dem ganzen Sport.
Ja, klar.
Wenn man das so lange macht.
Ja, ich überlege auch immer so ein bisschen, also die letzten 2 Jahre, ja, was haben sich nicht gelohnt. Klar, haben noch ein paar schöne Highlights gesetzt, aber im Endeffekt war man sportlich nicht gut. Ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen. Und zwar, ja, also im Nachhinein zurück überlegt, ja, hätte man die 2 Jahre noch spielen müssen. Vielleicht wäre dann mein Fuß jetzt noch ein bisschen besser. Ja, und ich könnte mich ein bisschen besser jetzt bewegen und besser mit ein bisschen Fussi mit den Kids kicken. Also das geht halt alles fast überhaupt nicht mehr. Und das überlege ich so ein bisschen. Manchmal haben sich die letzten 2 Jahre wirklich gelohnt. Ja, waren schon ein paar tolle Highlights dabei, aber wie gesagt, als Mannschaftstrainer überhaupt nichts erreicht. Also das geht mir so ein bisschen durch den Kopf. Aber ansonsten, es ist natürlich auch immer schwer, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Man hörst auf, ja, du hast noch einigermaßen Spaß, dein Körper geht so, also die Motivation ist noch da, der Kopf ist mental, bist du noch da. Da ist echt verdammt schwer, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und da überlege ich schon, ob ich es nicht vielleicht ein Jahr oder 2 Jahre zu lang gemacht habe.
Ja, das verständlich. Ich meine, du willst natürlich so erfolgreich wie möglich dann irgendwie auch mit der Mannschaft aufhören, ne? Dann fängst du die Saison an, merkst du, wird schwierig, aber dann kannst du auch nicht aufhören während der Saison, ne? Kannst du jetzt auch nicht sagen so.
Ja, nee, ich habe ja dann in meinen letzten Jahren war ich ja dann eigentlich ja noch eine entzündete Sehne, da habe ich ja noch ganz die ersten 30 Spiele müssen. Und dann, bis ich dann mit einem oder mit 40 dann mich dann nochmal zurückgekämpft hatte, dass ich dann einigermaßen überhaupt Fitnesslevel hatte, um da mitzuspielen. Das hat dann auch noch fast einen Monat gedauert. Also das waren die letzten 1-2 Jahre waren schon schwer. Und wie gesagt, am Schluss konnte ich dann fast gar nicht mehr trainieren. Also der Fuß war dann echt so schlecht, dass ich dann teilweise nur noch gespielt habe. Und das hat dann schon keinen richtigen Spaß mehr gemacht. Ich wusste dann schon während der Saison in meinem letzten Jahr, das geht dann so nicht mehr weiter. Ich glaube, mental hätte ich noch ein Jahrchen dranhängen können, aber wie gesagt, der Fuß, das ging nicht mehr und dann war das für mich dann der Zeitpunkt, war dann gekommen zum Glück.
Hast du das Zepter an Luca übergeben?
Ja, das war schon Wahnsinn. Also muss echt sagen, dass wir da echt ein Glück hatten. Also ich war damals im Draftroom dabei, als die Diskussion war, wen nehmen wir mit dem hohen Pick. Ich hatte Luca damals noch nicht spielen sehen. Ich war damals, ja, in der Euroleague habe ich zwar ein paar Mal im Fernsehen gesehen, aber ich habe den nie live spielen sehen. Wusste nicht so richtig, ob das was ist, ob er schnell genug ist, ob er athletisch genug ist, sich hier durchzusetzen. Und dann hat der Donny gesagt, das ist auf jeden Fall, der ist so gut. Und haben wir das echt gemacht. Und wie der da gleich eingeschlagen ist, also, hat mich echt auch überrascht. Also ich wusste schon, dass er gut ist, auch mit 17, keine Ahnung, Euroleague MVP, also ich dachte schon, der ist echt ein guter Mann, aber dass der mal so ein Zocker ist, also das hätte ich nicht gedacht, also wie locker der das macht, also so ja, ein unglaubliches Skill-Level hat und abgebrüht er ist mit 22, obwohl jetzt wird er gleich 23, jetzt einen Monat oder so, aber wie abgebrüht er das Spiel liest, also das macht man normalerweise nur mit 30, mit viel Erfahrung, aber der Gegner hat Leute sieht, wie der passt, wie der das Spiel, die Pick-and-Roll-Situation ausnutzt. Der hat keine Lücken in seinem Spiel und das mit 22, also das ist schon Wahnsinn, also das ist schon überraschend.
Ja, es ist natürlich enttäuschend, dass du mich damals nicht angerufen hast. Ich meine, der hat hier vor meiner Haustür Basketball gespielt, das hätte ich dir doch sagen können. Nee, die Wahrheit ist, ich habe ihn wirklich hier nicht live spielen sehen. Ich wusste immer, dass sie da von so einem Supertalent reden. Ich meine, wir sind recht dicht dran an den Basketballern, weil die auch auf unserem Trainingsgelände trainieren alles und essen oft zusammen und so weiter. Und da haben sie damals auch erzählt, so, da ist einer, der ist gut, der ist wirklich gut, der kann das, ja. Was ich mir nur damals ein bisschen gedacht habe, also ich hatte ihn 1-2 Mal gesehen und was war der da vielleicht, 17, 18, ne? Und so hat wirklich so einen ganz schüchternen Eindruck gemacht, ne?
Total, ja.
Und da habe ich gedacht, okay, geht rüber, erstmal zum Draft, dann nachher Dallas, habe ich gesagt, also A, schon mal überragend, aber in dem Alter darüber mit 19, 20, hatte ich jetzt gedacht, ist das für ihn ein Riesenschritt, so wie er hier so wirkte. Da mal zurück, wie war das bei dir in dem Alter, als du darüber bist? Ist das nicht ein unfassbarer Schritt, so jung über den Teich zu gehen?
Ja, für mich war das schon Wahnsinn damals. Also ich bin ja sowieso nicht einer, der von Haus aus super selbstbewusst ist. Und also für mich war das ein sehr, 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 sehr schwerer Schritt. Und Ich habe erst überlegt, bleibst du noch in Deutschland irgendwo? Oder ich habe auch ein paar Mannschaften in Europa Besuch gehabt, um einfach näher an zu Hause dran zu sein. Und habe mich aber dann auch echt entschieden, nachdem ich ja Mike und Steve nach dem Draft kennengelernt habe. Und die haben gesagt, komm, wir haben eine junge Mannschaft, es ist kein Druck da, mach das, du kannst erst ein paar Jahre Zeit, dich zu entwickeln. Und dann da haben die mich so ein bisschen überredet. Und im Nachhinein natürlich war es dann die richtige Entscheidung. Aber es war trotzdem mal mein erstes Jahr super schwer. Also es war dann noch diese Streiksaison war es noch dazu. Ja, wir hatten irgendwie 50 Spiele in 2,5 Monaten. Also da hatten wir, glaube ich, 6 Spiele einmal in 8 Tagen. Also ich wusste gar nicht, in welchem Hotel, in welcher Stadt ich bin. Also war unglaublich schwer. Ja. Und dann natürlich war mein Englisch war nicht toll. Da war so ein bisschen Sprachbarriere dabei. Dann Kulturschock, meine Freunde, meine Familie waren damals natürlich in Würzburg geblieben und also das war eine schwere Zeit, aber ich habe natürlich viel gelernt dann in dem ersten Jahr und es war super schwer, da durchzugehen zu der Zeit, aber jetzt im Nachhinein war es ein sehr, sehr wichtiges Jahr, dass ich mich da ein bisschen reingebissen habe am Schluss, auch ein paar gute Spiele hatte am Ende meines ersten Jahres und es hat mir, glaube ich, sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben für die Sommerliga, die dann kam, für das zweite Jahr, wo man dann eine volle Saison, ich hatte dann das erste volle Trainingscamp. Also das war schon verdammt wichtig, das erste Jahr, aber es war, als ich da durchgegangen bin, war schon echt heftig und Hölle und ständig mit dem Holger am Telefon, es läuft gar nicht, was soll ich machen, gehe ich heim, also kommen natürlich schon Zweifel auf, hat man die richtige Entscheidung gemacht, aber das gehört, glaube ich, alles so ein bisschen dazu und dann aber jetzt im Nachhinein natürlich schon alles richtig gemacht, aber damals war schon eine schwere Zeit. Ja. Aber um das auf den Luca zu ziehen, ich glaube einfach, dass es heute ein bisschen leichter ist, also mit Internet und den sozialen Netzwerken, die Welt ist viel kleiner geworden, also du weißt ja alles, ich wusste ja gar nicht überhaupt nicht, was mich erwartet damals, ich wusste gar nicht, wie die Stadt ausschaut, ich dachte, da reiten noch lauter Cowboys durch die Stadt, also ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, ja, und da, ich glaube, da es ist ein bisschen leichter heutzutage, so einen Wechsel zu machen, aber ich sehe das genauso. Der war schon sehr, sehr schüchtern, aber das ist echt absurd. Er ist halt nach wie vor auch noch relativ schüchtern außerhalb vom Spielfeld. Und dann aber auf dem Spielfeld tritt er so brutal an, als wäre er so ein abgezockter Typ mit 30 Jahren Erfahrung. Also das ist total das Unterschied außerhalb vom Spielfeld und auf dem Spielfeld. Also das ist Wahnsinn, wie hat so einen Schalter, den er umlegt. Und da ist der auf dem Feld, ist der so selbstbewusst und keiner kann ihn da stoppen. Und auf dem Spielfeld ist er echt so ein Teil soft-spoken, also spricht kaum die Zähne auseinander. Also es ist schon Wahnsinn, wie er das noch macht und wie er dann im Spiel den Schalter umlegen kann.
Ja, es ist Wahnsinn. Vor allem hilft es auch, ich glaube, der Sprech für Felix mit, auch uns ja als Dallas-Fans, so nach dir trotzdem noch so einen Anker zu haben, warum man dann doch hier und da nochmal nachts schaut. Also das ist natürlich schon gut zu wissen, dass da nach wie vor auch guter Basketball gespielt werden kann. Von daher meinst du auch, dass es auch heute ein bisschen einfacher ist, für so einen Luka Doncic, gerade auch wegen Typen wie dir damals, die es einfach vorgemacht haben, zu sagen, okay, und dementsprechend ja auch, glaube ich, dieser Respekt, der vielleicht auch drüben vielleicht früher noch gar nicht so da war, wenn man dachte, okay, es ist hier eine amerikanische Basketballliga, wer kommt da aus Europa? Und wissen aber nach so Typen wie dir, oh, da kommt dann doch ab und zu mal ein richtig guter. Und macht das im Luca vielleicht auch einfacher?
Ja, glaube schon, dass sich so ein bisschen der Ruf geändert hat und nicht nur jetzt von Europäern, sondern auch von anderen Spielern, die schon ganz von der ganzen Welt kommen, dass die internationalen Spieler besser geworden sind, dass sie tougher geworden sind, dass sie teilweise nicht nur Rollenspieler sind in der Mannschaft, sondern dass sie auch absolute Franchise-Spieler sind, die absolut alles im Griff haben. Also da hat sich natürlich der Ruf schon ein bisschen geändert. Und wenn ich da natürlich ein bisschen mitgeholfen habe, ist natürlich schön zu wissen. Ich glaube, vor mir waren so ein bisschen Schremmen von Kukoc, die so ein bisschen mir geholfen haben. Und wenn ich und Gasol und Tony Parker jetzt geholfen haben, da andere Leute zu inspirieren und in den Weg ein bisschen zu öffnen, dann ist es natürlich schon eine tolle Ehre. Und ich weiß noch, wie ich damals in den ersten 2 Jahren habe ich irgendjemand versucht zu verteidigen und dann habe ich nur von der Bank, von der ägyptischen Bank gehört, geh an ihm vorbei, der ist doch soft, der kann doch nichts. Und also das gehört schon dazu, so ein bisschen, du musst dich erstmal so ein bisschen beweisen, dass du da tough bist, dass du dich da durchsetzen kannst. Und das war schon damals nicht leicht, auf jeden Fall.
Du hast eben schon mal Holger angesprochen, damit meintest du Holger Geschwindner, sicher keine unwichtige Person in deinem Leben, auch in deiner Karriere. Den hast du mit 15 kennengelernt. Und der war nicht nur mit 15, glaube ich, für dich wichtig, sondern über deine ganze Karriere. Wie kannst du das zusammenfassen, was der für dich bedeutet hat?
Ja, schwer kurz zusammenzufassen. Ja. Also da war natürlich der, ja, basketballmäßig war der Nummer 1. Da hat mir alles beigebracht. Ich habe mich damals mit 15 kennengelernt und hat mir gezeigt, wie man schießt, wie man sich am Feld bewegt, und hat auch, ja, war so ein bisschen Mentor für mich, was ich damals echt gebraucht habe. Ich war nicht gut in der Schule, hat mich dann versucht, mit Nachhilfeunterricht durch die Schule, durchs wenigstens Abitur zu machen. Hat mich auch außerhalb vom Spielfeld versucht, immer nach vorne zu pushen. Also war ich ein Mentor im Basketball, aber auch in meinem Leben. Und die ersten paar Jahre in der NBA waren schon echt verdammt schwer, und da war er auch so wichtig für mich. Also ich habe teilweise fast jeden Tag mit ihm am Telefon. Nach dem Spiel oder am nächsten Tag oder vor dem Spiel kurz angerufen, hey, das lief gar nicht, letztes Spiel, was soll ich machen, was soll ich anders machen? Und da war der Rückhalt schon echt enorm für mich. Und auch wenn ich dann gesagt habe, 2-3 Spiele, das geht überhaupt nicht, und habe ich ihn einfach angerufen, dann war er 2-3 Tage später, war er dann in Dallas da. Also das war toll zu wissen, einen zu haben, der mir einfach einen Rückhalt hatte und so Bescheid wusste über den Sport und was ich so brauche. Und das war toll. Und dann haben wir auch so ein super Verhältnis dann gehabt, dass wir teilweise in Urlaub zusammengefahren sind, haben die ganze Welt gezeigt. Und es war schon ein spezielles Verhältnis, wie wir hatten und auch noch haben. Mhm. Und dann auch noch bis spät in meine Karriere habe ich für jeden Sommer noch mit dem gearbeitet. Er kam während der Saison, kam er 1-2-3 Mal, auch in den Playoffs immer. Also das hat mir schon natürlich viel, viel bedeutet in meiner Karriere, weil ohne ihn gibt es wahrscheinlich auch keinen Dirk.
Ja, das hat man ja auch in dem Film gesehen, was er da für eine Riesen. Ich habe ihn einmal am Rande eines Länderspiels getroffen, da habe ich nur mitbekommen, wie er gesagt hat, über Dennis Schröder, das ist kein Aufbauspieler, sondern ein Abbauspieler. Das ist mir im Kopf geblieben. Aber
der hat ein komisches Vokabular. Also auch als wir ihn damals das erste Mal getroffen haben, war er an meiner Seitenlinie gestanden, hat mal Tor geschrieben, weil jeder weiß, dass in Deutschland eigentlich Fußball Nummer 1 ist. Ja. Und dann hat er immer gesagt, wenn er einer schießen sollte, hat er mal Tor geworfen, und das war natürlich am Anfang schon alles komisch. Ja. Aber er hat so ein bisschen, er ist ein eigenartiger Typ, ist nicht jedem sein Fall, das ist klar. Ja. Also der ist auch überall mit eigen angeeckt über meine 20 Jahre, aber das ist halt so ein bisschen eigener Typ. Aber ich bin sehr, sehr gut mit ihm zurechtgekommen, hat auch ein paar starke Meinungen, die manchmal ich nicht so vertreten kann. Ja. Aber ich meine, das gehört so ein bisschen dazu, ja. Also es ist so zwei Charaktere, da wenn man 20 Jahre miteinander auch arbeitet. Wir hatten auch gute und schlechte Zeiten, und das gehört, glaube ich, ganz dazu.
Ja, in dem langen Zeitraum.
Also was man aus dem Fußball dazu sagen kann, ist, glaube ich, dass, oder meine Erfahrung auch ist, dass so Genies auch immer ein bisschen speziell sind. Ja. Vielleicht kann man es ganz gut zusammenfassen.
Das kannst du so stehen, ja. Auf jeden Fall. Das ist schon speziell. Wir sind schon ein bisschen speziell, manchmal. Ja.
Ein Zitat von Jason Kidd wollen wir uns mal anhören, über dich, aber auch zu Holger. Ich glaube, das ist auch ganz interessant.
The guru of the perfect shot, and understanding that his work ethic and his precise of understanding what it meant to shoot a perfect shot and also to create a perfect player. He's this mad scientist. He's a guy that's always working, and you can see what his work has turned into with the help of a talented guy like Dirk.
Passt die Beschreibung zu Holger? Guru of the perfect shot?
The Guru, ja, also es ist schon.
Guru passt.
Das ist schon Wahnsinn. Also, wenn du so einen Schießen siehst, denkst du einfach, das ist eigentlich gar keine schwere Bewegung. Aber was der Holger da alles für Details sieht und über die Jahre mir versucht hat beizubringen, das ist schon von den Füßen über die Knie und die Finger und die Augen und Schnaufen und Atmen und also das ist so eine komplexe Bewegung eigentlich, obwohl wenn man es einen Schießen werfen sieht, das sieht es eigentlich ganz simpel aus, aber das sind so viele Kleinigkeiten, auf die der Holger achtet, die ich sonst auch in meinen 20, 21 Jahren habe, ja, jede, in jeder Mannschaft hat irgendeinen Shooting Coach oder so. Das habe ich nie gesehen. Also, dass einer solche Sachen, solche Kleinigkeiten, solche Details coacht, wie der Holger das gemacht hat, das war beeindruckend. Und dann natürlich, er hat ja damals Physik studiert und dann macht er da so wirklich aus dem Schuss da eine Philosophie draus, und wie viel Grad du da hochwerfen kannst und wann am besten die Wurfhöhe ist und wann dann zwei Bälle gleichzeitig durch den Ring durchgehen. Und also er hat da so ein richtiges Computerprogramm quasi schon rausgeschrieben. Also wenn einer was über einen Perfect Shot weiß, dann ist es auf jeden Fall der Holger.
Hast du auch gar nicht mehr nachgefragt, ist einfach gemacht, oder? Verstanden hättest du es ja eh nicht dann.
Ja, also erstens mal habe ich in Physik natürlich, war ich eine absolute Niete. Also das habe ich dann absolut, habe ich dann dem Holger überlassen. Also das auf jeden Fall. Aber nee, ich habe natürlich damals mit 15 gemerkt, der Typ ist ein bisschen eigenartig, aber erstens mal macht es mir Spaß, weil es so ein bisschen, ja, unkonventionell ist. Also es ist nicht, er hat nicht Übungen gemacht, die jeder macht, sondern es war echt total anders. Aber natürlich habe ich schon auch gemerkt, ich werde total schnell besser und ich lerne da echt was von dem alten Meister. Also es war, da habe ich natürlich schon auch gemerkt, hey, wenn das so toll läuft, dann kannst du dem auch echt voll vertrauen und mit dem da voll arbeiten. Klar, wenn das am Anfang nicht so gleich gut gelaufen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, was ist denn das für ein Typ, das läuft überhaupt nicht oder das ist nicht mein Typ. Aber nachdem ich einfach gesehen habe, hey, die Resultate sind Wahnsinn, ja, und von Woche zu Woche werde ich fast besser. Und ja, da war es natürlich schon leichter für mich, ihm da voll zu vertrauen und mich da voll ihm anzuvertrauen.
Ja, also das ist ja, der Fadeaway ist ja bekannt, den ihr da so ein bisschen zusammen erfunden habt. Ich meine, LeBron James hat über den Wurf gesagt, auch das so mit dem Abdul-Jabbar-Hakenwurf so der mit am schwersten zu verteidigen, ne? Oder eigentlich gar nicht möglich zu verteidigen. Das ist ja dann auch schon eine Auszeichnung, wenn man sowas dann, ja, so ein eigenes Markenzeichen hat, oder?
Ja, ist schon cool, also wie das überhaupt gelaufen ist. Also es war ja...
Selbst Luca fängt jetzt an damit, habe ich gesehen.
Ja, jetzt Luca schießt mehr und mehr, ja, habe ich jetzt auch gesehen. Ist schon toll zu wissen, dass die Jungs, also die richtigen Spieler, den jetzt den Wurf alle in den Repertoire aufnehmen, weil es natürlich... Weil es echt eine gute Waffe ist, weil du kannst immer ein bisschen so Abstand von deinem Gegner kreieren, mit nur ein bisschen den kurz wegschieben, wegbomben mit der Schulter und dann gibst du einen Schritt zurück und bist dann eigentlich lang genug und groß genug und hast genug Abstand, dann über den Verteidiger rüber zu schießen. Und das haben dann über die Jahre auch einfach alle gesehen, dass das eine gute Waffe ist, wenn die Schussuhr runterläuft oder Buzzerbeater oder keine Ahnung, du hast keine Zeit und du musst trotzdem irgendeinen guten Schuss kreieren. Das ist einfach, haben dann die alle gesehen, dass das trotzdem eine gute Waffe ist. Und das ist natürlich toll, und jedes Mal, wenn einer am Fernsehen schießt, dann sagen sie dann, oh, he did the Dirk. Also das ist schon ein Riesenkompliment, und dann muss ich schon irgendwie immer schmunzeln zu Hause, wenn ich das irgendwie mitkriege. Ja, das ist natürlich schon witzig, dass das Leute jetzt, ja, dass sie auch schießen und auch in ihr Repertoire aufgenommen haben. Freut mich natürlich riesig.
Ja, total. Das haben ja nicht viele, ihren quasi personalisierten Wurf. da muss sich ja erstmal wieder einer was Neues einfallen lassen. Aber ist ja allgemein, ja, unabhängig vom Fadeaway, ist es ja allgemein so, dass eigentlich fast alle Experten dich so ein bisschen als Game Changer betiteln, was ja im Endeffekt nichts anderes heißt, dass eben auch die großen Jungs ruhig werfen können dürfen. Ne? Ich glaube, das war ja früher nicht so aktuell, und mittlerweile ist es ja wirklich schon deutlich mehr geworden. Vielleicht kannst du das ja nochmal so ein bisschen erklären, wie es früher war, selbst uns, auch ich habe es nur gelesen, und wie sich das so ein bisschen auch mit dir entwickelt hat und ob es einfach auch so Spieler wie, keine Ahnung, ob das ein Karl Anthony Towns oder ein Jokic ist jetzt, die einfach auf den großen Positionen spielen, aber plötzlich auch Dreier werfen können.
Ja, das war echt eine ganz heiße Phase damals, als ich eigentlich noch kam, was ja waren schon die großen Positionen, waren zum Rebound, zum Blöcke stellen und dann ab und zu mal zum unterm Korb da rumzuschieben. Und ich meine, wenn man sich die 90er Jahre angeschaut hat.
Und den Freiwurf vorbeizuwerfen, vielleicht den Korb treffen.
Den Freiwurf vorbeiwerfen, genau. Also da waren schon physische Tiere dabei, ja. Also, und dann, ich glaube, ich bin einfach in der Zeit in die Liga gekommen, wo die Liga sich ändern wollte. Ja. Die wollten nicht diese New York Knicks-Mentalität von den 90er Jahren, ja, alles zusammenhauen unterm Korb und 60, 70 Punkte zulassen. Das wollten sie ändern. Die wollten die Spielweise ändern, die wollten mehr Punkte sehen, die wollten mehr Bewegung sehen und nicht nur eins gegen eins spielen. Und da bin ich echt in der richtigen Phase, in einem richtigen Zeitpunkt in die Liga gekommen. Also das ging dann schon los, Anfang 2000er. Die haben dann so ein bisschen das Handchecking weggenommen, da haben sie die Zone mit dazu genommen, Zonenverteidigung, was ja vorher nicht erlaubt war. Und dann wurden quasi Mannschaften so ein bisschen gezwungen, andere Sachen zu machen und so ein bisschen mehr passen, mehr Pick and Roll und einfach mehr, auch was die Europäer sowieso gewohnt sind. Und das hatten wir so natürlich wahnsinnig gelegen, die Spielweise. Und dann muss ich natürlich schon auch sagen, dass ich Glück hatte mit dem Donnie Nelson, also der Coach, der damals war, oder der alte Don. Das war so ein Querdenker eigentlich. Und also ich überlege nur, wenn ich irgendwo anders hingekommen wäre, zum anderen Coach, der hätte mich wahrscheinlich schon erstmal in die Eisenkammer gelegt und mal 20, 30 Kilo draufgehauen auf mich. Und dann hätte es wahrscheinlich nie so geklappt. Aber der Don hat schon immer eine andere Philosophie gehabt und das war natürlich für mich auch perfekt, ja, die Situation, in der ich da reinkam. Also da war so ein bisschen natürlich Glück dabei, dass ich in die richtige Situation kam und die Liga hat sich dazu noch geändert zu der Zeit. Und ja, mittlerweile ist jetzt, also jeder Vierer kann auf jeden Fall schießen, der Fünfer meistens auch. Teilweise bringen die jetzt einen Ball vor, teilweise rennen die Großen jetzt schon Pick and Rolls. Also es ist schon das ist schon Wahnsinn, wie sich das Spiel jetzt in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Also es ist schon super zu sehen, auch auf der großen Position. Also es macht schon echt Spaß.
Selbst Boban nimmt so 5 pro Saison.
Und jedes Mal, der rennt jetzt nur noch zur Dreierlinie. Es wird echt heiß der Meister, aber macht schon auch Spaß zu sehen, wie die Großen jetzt an ihren Skills und Fähigkeiten gearbeitet haben über so lange Zeit. Und jetzt kannst die Fünfer können auch einen Ball bringen und mal eine Eins spielen und also ein bisschen jetzt alles wechselbar. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, das stimmt. Felix hat eben schon mal ganz kurz deinen Kinofilm angesprochen, der nicht nur sehr gut und interessant ist, sondern auch eben viele interessante Stimmen hat von auch Weggefährten von dir. Eins hat mir auch ganz gut gefallen von Michael Finley. Wir hören mal ganz kurz rein.
He tried to work on his quickness, worked on his strength to be able to take the pounding of the NBA, but he just always worked on his game. He was what we call in the States a gym rat. And gym rats with great talent usually work out for the best.
Da muss ich aber einmal kurz nachfragen, jetzt, Toni, bevor du weitermachst, hat er irgendwas von Quickness gesagt?
Naja, er hat gesagt, er hat dran gearbeitet. Also, hat dran gearbeitet.
Da hat es nicht gesagt, dass ich quick war, aber er hat gesagt, ich habe dran gearbeitet.
Aber fast ist das, ich meine, du bist, glaube ich, von jedem, der irgendwie in Deutschland Basketball spielt, mit Sicherheit auch von ganz vielen in den USA, speziell Dallas, absolut ein Vorbild. Und ich glaube, das, was du machst und vor allem auch sagst ab jetzt, was du gemacht hast und ab jetzt sagst, kommt, glaube ich, auch gut an und wird so genommen. Wie würdest du das Verhältnis beschreiben von dem Talent, was du mitgebracht hast, zu der Arbeit, die du investiert hast, um da anzukommen, wo du angekommen bist, beziehungsweise umgekehrt gefragt, wo wärst du angekommen, wenn du dich nur auf dein Talent verlassen hättest?
Ja, das ist natürlich eine schwere Frage, die auch oft.
Siehst du? Auch mal eine schwere zwischendurch.
Ich weiß nicht genau, wie viel Talent und wie viel Arbeit wirklich da Prozentzahlen kann man da schwer sagen. Aber ich weiß, dass du natürlich gewisses Talent mitbringen musst. Also du kannst jetzt nicht jedem irgendeinem von der Straße jetzt da zum NBA-Spieler machen. Also du musst einen gewissen Touch und ein bisschen Hand-Eye-Coordination natürlich schon mitbringen, aber du kommst dann an irgendein Level, vor allem wenn du dann in die NBA kommst, da ist jeder talentiert. Ja? Also da haben sie alle. Es sind ja dann nur 350, 400 Spieler in der Welt, die in der NBA sind. Und da hat natürlich jeder ein gewisses Talent und dich da durchzusetzen und vor allem dann zu halten. Das ist, glaube ich, noch das Schwere, um einen hohen Level für lange Zeit zu halten. Da geht es nur über hart arbeiten. Und für mich war das immer einfach, weil es hat mir Spaß gemacht. Und vor allem am Anfang mit Steve, Wir waren ständig in der Halle, ob es vor dem Training war, ob es nach dem Training war, sind geblieben. Wir sind abends teilweise an freien Tagen sind wir zurück in die Halle, haben 1-gegen-1 gespielt, haben nochmal Konditionstraining gemacht, haben Dreier geschossen, haben am nächsten Tag Shootaround, vor dem Shootaround geschossen, nachher geblieben und geschossen. Also wir haben einfach, wir wollten da zusammen uns durchsetzen und wollten es verbessern. Und da war das Steve echt, war verdammt wichtig auch für mich. Und ja, das war es. Irgendwann geht's nur über hart arbeiten, vor allem wenn du lange oben auf höherem Niveau spielen willst. Aber das wisst ihr, das wisst ihr selber jetzt
eigentlich. Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, einfach auch für viele junge Basketballspieler zu hören, dass, oder nicht nur Basketballspieler allgemein, von der Mentalität im Sport, dass da keiner da ganz oben ankommt, weil er gerade mal ein bisschen Talent mitbekommen hat. Und für viele, die gucken dann die Spiele, egal welche Sportart, und das sieht dann teilweise einfach aus. Aber was dann da investiert wurde, das ist Wahnsinn. Und das wissen eben dann auch nur diejenigen. Ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also das war also am Anfang meiner Karriere habe ich fast überhaupt keinen Tag frei gemacht. Also war die Karriere vorbei, da bin ich nach Deutschland gekommen, dann habe ich ja EM oder WM gespielt. Mhm. Und dann bin ich sofort rüber, habe nochmal Sommerliga gespielt mit der Mavs. Die gibt's ja. Also ich weiß nicht, ob das so bekannt ist in Deutschland, aber da normalerweise gibt es für die jüngeren Spieler gibt's so eine Sommerliga organisiert. Und das habe ich dann gespielt und dann ging die Saison wieder los. Also ich war wahrscheinlich nach meinen ersten 2-3 Jahren. Dann kann ich mich nicht erinnern, eine Woche mal frei gehabt zu haben. Also es war Basketball rund um die Uhr. Und das muss man natürlich schon mögen, aber mir hat's einfach so Spaß gemacht. Ich habe das ja nie wirklich als Arbeit gesehen am Anfang. Ich meine, wir haben unseren Hobby zum Beruf gemacht und ich war da jeden Tag in die Halle und wollte mich verbessern, wollte mich durchsetzen und war nie zufrieden und wollte immer noch was draufsetzen. In jedem Sommer wollte ich mich weiter verbessern und ja, das gehört dann natürlich schon dazu und das ist natürlich schon die Arbeit, die dann keiner sieht.
Ja, total, auf jeden Fall. Ausgezahlt hat es sich auch dann in der Saison 2006, 2007 MVP Award als erster Europäer für die Hauptrunde. Ich habe noch die Bilder so ein bisschen vor Augen bei der Auszeichnung. Warst du trotzdem nicht ganz so glücklich? Ich glaube, es war dann nach dem Erstrunden aus gegen die Warriors, glaube ich. Was gegen die Warriors?
Schön, dass du es ansprichst.
Ja, und ziemlich. Ja, ziemlicher Upset. Ja, ich wollte eigentlich auf die MVP-Auszeichnung raus, aber mir kam grad die Bilder in den Kopf.
Okay, mir auch, ja.
Aber jetzt vielleicht mit ein bisschen Abstand, die Auszeichnung an sich, auch als erster Europäer, war dann trotzdem auch schon was Besonderes, oder?
Ja, war schon toll. Also, was wir da für ein Jahr hingelegt haben, das, ich weiß nicht, ob das viele Leute noch wissen, aber wir haben das ja angefangen und haben die ersten 4 Spiele verloren. Und sitzen dann, gehen dann aber nach Phoenix, die ja zu der Zeit Weltklasse war mit Steve, und sind quasi, also kurz vor 0-5, gewinnen aber das Spiel noch in der Verlängerung, sind dann 1-4 und gewinnen dann den nächsten 67-11 haben wir dann hingelegt nach den 0-4-Start. Also das war ein unglaubliches Jahr. Also wir haben uns da in so einen Rausch reingespielt und teilweise irgendwo auswärts gespielt und waren ein bisschen im vierten Viertel hinten, haben wir uns einfach angeschaut und gesagt, wir gewinnen das Spiel jetzt eh. Und haben echt die Spiele da gedreht. Also das war schon ein sensationelles Jahr, das wir da gespielt haben. Und aber es ist halt schon schade, dass ich immer, wenn ich zurückdenke an das unglaubliche Jahr, dass ich dann immer das sofort in meinem Gehirn koppel mit der Erstrundenniederlage. Also das ist schon
selbst
bitter.
Bei mir so. Selbst
das
bei mir kommen diese Bilder dann.
Ja, das ist ja nicht nur du.
Das ist echt bitter. Also das ist schon schade. Aber ich sage ja auch immer, dass die ganzen Niederlagen und die ganzen Enttäuschungen haben mich natürlich auch weiterhin getrieben und motiviert und haben mir auch geholfen dann, dass ich dann 2011 zum Glück dann den Pott holen konnte, aber ja. Ich glaube, die Enttäuschung zu der Zeit damals, auch 0-6, die Finals-Niederlage gegen Miami, wo wir 2-0 vorne waren, ja. Also die waren schon herzzerreißend zu der Zeit. Also ich weiß, 0-7 war für mich fast noch schlimmer, weil ich habe einfach gedacht, wir gewinnen die Meisterschaft in dem Jahr. Die San Antonio Spurs waren immer eigentlich unsere Hauptrivale. Die hatten mir, glaube ich, dreimal geschlagen im Jahr. Also ich habe gedacht, wir werden da Meister in dem Jahr und dass wir dann die erste Runde so verlieren. Und ich war echt so schlecht in der Serie. Die haben mich echt komplett rausgenommen, haben echt gut gemacht. Und Alter, da war ich so frustriert, dass ich glaube, 2 Wochen wollte ich nicht aus meinem Haus raus. Also das war mir so peinlich. Das war mir so peinlich. Ich wollte einfach nur irgendwo in der Welt hin, wo mich keiner kannte, und ich wollte mich verstecken, und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe die Mannschaft und die Organisation, die Fans im Stich gelassen, und also was ich da alles durchgemacht habe in den 2, 3 Wochen nach der Saison, also das war schon heftig. Und dann wollte ich eigentlich direkt heimfliegen, wollte sofort nach Deutschland und wollte dann irgendwo in Urlaub fliegen, erstmal weg, Abstand gewinnen. Und dann ruft mich die NBA und sagt, du kannst nicht weg. Es kann sein, dass du ein MVP gewinnst. Und dann weiß ich noch, habe ich zum Telefon gesagt, lass mal stecken. Gibt das Ding jemand anders. Also muss nicht sein. Und dann habe ich ein paar Tage noch gewartet in Dallas und haben sie echt angerufen und gesagt, nee, ich bin MVP geworden. Und dann musste ich dann fast noch, der MVP ist dann irgendwann in der zweiten Runde verteilt worden. Also musste ich echt dann noch eine Woche.
Du musstest dir noch die Playoffs angucken.
Du musst sie da noch rumlungern und echt warten. Und dann, aber das weiß ich noch, also die Pressekonferenz war echt schwer auch für mich, da reinzugehen und da zu stehen und so ein bisschen face the music, ja, also dass ich das machen musste. Das war damals ein schwerer Moment, aber klar, jetzt sehe ich die Trophäe und das war natürlich eine tolle Erfahrung.
Na, das glaube ich. Aber jetzt nochmal zu dem Guten dann auch, 2011, hast du ja eben gesagt, kam der Pott dann. Was war das für eine Saison? Hattest du auch während der Saison das Gefühl, dieses Jahr holen wir das, oder war das dann schon eher...
Nee, gar nicht. Da dachte ich sogar kurz vor den Playoffs irgendwie, das war glaube ich eine Woche oder 2 Wochen vor den Playoffs, hat sich der Coach noch mit Jason Terry in der Auszeit angelegt. Da dachte ich mir schon, oh Gott, wir sind in den Erstrunden-Exit dieses Jahr wieder. Also das ist schon Wahnsinn, was man so bei 82 Spielen, was man da so für Emotionen durchmacht. Ja, also, da gewinnst du ein paar Spiele, dachte, wir verlieren kein Spiel mehr für den Rest der Saison. Und dann wirst du mal zwei, drei, vier Spiele so hergehauen, dass du sagst, so, wie gewinnen wir nochmal ein Spiel hier in der Liga? Also du machst so ein bisschen alle Emotionen in den 82 Spielen durch. Und in dem Jahr, in dem Meisterschaftsjahr, hatte ich mich verletzt an Weihnachten, kurz nach Weihnachten, und war ja 9 Spiele raus. Da hatte ich was am Knie, ich habe mir das Knie verdreht. Ja. Mhm. Und dann am 1.1., werde ich auch nie vergessen, spielen wir in Milwaukee, ich war schon verletzt, und der Caron Butler reißt sich noch die Patellasehne. Ja. Das war übrigens auch eines der krassesten Sachen, was ich je gesehen habe. Ich gehe dann da raus, ich war im Anzug, weil ich nicht gespielt habe, und ich sehe, seine Kniescheibe hängt irgendwie beim Oberschenkel oben. Mir wird es total schlecht. Und unser Trainer ruft zu.
Er war okay.
Er hat da schon ein bisschen auf den Boden gehauen mit beiden Fäusten. Haben wir schon natürlich schon gemerkt, dass er einen Schmerzen hatte. Und unser Trainer kommt dann rein und der Physio ruft sofort, sagt er, hol einen Rollstuhl, hol einen Wheelchair her. Und dann hört der Caron Butler nur Rollstuhl, und der ist aus Wisconsin. Also der hatte seine Familie da, der hatte seine Großmutter da. Und sagte, no way, nicht im Rollstuhl hier von meiner Familie. Und ich schaue ihn, und er nimmt so seine Hand und schiebt sich seine Kniescheibe selber wieder runter. Und mir wurde echt richtig schlecht. Und dann ist er aufgestanden und ist den ganzen Weg in die Umkleide, ist er dann rausgerumpelt. Also das hat uns echt eine Menge Toughness auch in dem Jahr. Auch das haben wir echt noch wochenlang drüber gesprochen, wie er das gemacht hat. Aber da haben wir, glaube ich, 2, also meine 9 Spiele, die ich da ausgesetzt habe, 2 gewonnen und 7 verloren. Also da lief es auch überhaupt nicht. Und also ich wusste, dass wir da so in den Playoffs so zusammenwachsen und echt unser besten Basketball spielen, hätte ich da auch nicht gedacht. Klar hatten wir eine gute, erfahrene Mannschaft, die echt Spaß zusammen hatte. Aber ich hatte ja auch zu Beginn der Playoffs, hätte ich nie gedacht, dass wir das Ding holen. Also da waren ja schon talentiertere Mannschaften dabei.
Was mir auch immer dann irgendwie das Bild, was ich immer im Kopf habe, dann, was ich damit verbinde, wie du dann irgendwie ein paar Sekunden vor der Buzzer kommt, auch in die Kabine läufst. Mhm. Das sind natürlich auch Gefühle, die man jetzt auch schwer dann auch sicher mit Abstand in Worte schreiben kann, oder?
Ja, Wahnsinn. Also ich versuche es immer so zu erzählen, dass du einfach, dir geht einmal die ganze Arbeit durch den Kopf, die du reingesteckt hast, und die ganzen Leute, die dir geholfen haben dabei. Und es war damals, ich glaube, es war meine 11. Saison, also ich war schon über 10 Jahre da dabei. Und jedes Jahr war wieder Enttäuschung und wieder deprimiert immer im Sommer. Mhm. Und dann das Ding echt zu holen. Und es gibt dir so einen Stolz und so eine Zufriedenheit und so eine Ruhe irgendwie, dass du den Sommer mal die beste Mannschaft warst, die es gab auf der Welt. Und das war eigentlich das geilste Gefühl, als einfach zu wissen, dass du es doch geschafft hast und dass du den ganzen Zweiflern gezeigt hast, die alle gesagt haben, hey, mit dem Dirk als Westspieler gewinnst du, kannst du keinen Pott holen und das geht dir so ein bisschen alles durch den Kopf. Ja. Und dann bin ich erstmal hinten in die Umkleide und habe mich erstmal hingelegt, ein paar Tränen vergossen und habe das alles so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen für ein paar Minuten und dann ging's schon wieder besser. Aber die ersten Emotionen waren schon echt wild. Also war immer eine schöne Zeit damals auf jeden Fall.
Ja, das ist auch schwer zu beschreiben manchmal. Ich meine, ich durfte es ja auch erleben mit dem einen oder anderen Titel, wo man
auf jeden Fall.
Ja, nee, weil man einfach dann irgendwie, man kriegt dann alles einmal so vorbeigelaufen, weil das ist ja das, wo du irgendwie damals mit 6, 7 Jahren angefangen hast, ne? Und du hast ja im Endeffekt gar nicht dafür angefangen, irgendwie mal Weltmeister oder Champions League Sieger zu werden, sondern du hast angefangen, weil es dir Spaß gemacht hat, der Sport. So, das war das Erste. Und das Zweite ist dann, wenn du dann nachher gemerkt hast, oh, klappt ganz gut, so irgendwie in den Profibereich kommen, ne? Das ist dieses große Ziel. Da denkst du ja noch nicht mal daran, weiß ich, was für Titel zu gewinnen. Aber wenn das dann klappt, dann läuft das schon alles irgendwie einmal vorbei und wirklich auch, was du investiert hast. Also das, was du auch gesagt hast, das ist dann auch in dem Moment echt schwer zu beschreiben. Also bei mir war es echt so eine, auch so irgendwie so eine Leere erstmal. So, dass man gar nicht, man hat sich den Moment irgendwie anders vorgestellt, da muss doch jetzt alles raus und irgendwie war es aber dann leer, irgendwie war nichts da. So, das kam dann so nach und nach, aber also ich kann das ganz gut nachvollziehen, klar.
Ja, aber du musst dir keine Sorgen machen, Dirk, wir haben ja jetzt hier ein paar Einspiele ja mal schon reingespielt, einen Gesang, We Are The Champions, haben wir nicht dabei.
Ja, den lassen wir weg. Das war auch kurz, weil da haben wir schon ein paar Tage gefeiert und dann war dann meine Stimme ein bisschen weg. Also normalerweise bin ich nicht so schlecht, da sagen wir mal. Aber das war nicht meine beste Vorstellung, auf jeden Fall.
Ja. Wovon wir noch ein Zitat haben, ist von Kobe Bryant, zu dem bist du ja irgendwo mit dem Titel auch in diese Liga aufgestiegen. Ja, wir sind heute zufälligerweise, ist sein Todestag, 2 Jahre nach seinem Tod. Wollen wir ein Zitat von ihm einspielen?
Ja,
und dann kannst du auch nochmal erzählen, wie so deine Beziehung zu ihm war.
Ja.
His ball handling, his passing, you know, and I think that the biggest thing that he added to the game was his post-up play. You know, his ability to post up and operate from those positions on the floor is what I think, you know, really separated him from everybody else.
Ja, Kobe Bryant.
Kobe Bryant.
Ja, auch tough guy, oder?
Ja, Wahnsinn. Also erstmal natürlich Rest in Peace. Ja, also das war schon unglaublich traurig. Hat mich damals auch wahnsinnig mitgenommen. Ja, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich erstmal gar nicht glauben wollen alles. Das war schon echt emotional. Aber ich habe damals nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich ein riesen Kobe Bryant-Fan war. Mhm. Er war so ein Killer auf dem Feld. Also der hat so einen Selbstvertrauen gehabt. Dann hat aber trotzdem die Fähigkeiten und hart gearbeitet und war dazu noch athletisch. Also da war das volle Paket. Und er war, also ich erzähle die Story, erzähle ich immer, wir haben mal in LA gespielt. Das müsste auch so in der 05, 06 Saison gewesen sein. Und da hat er in 3 Vierteln, hat er, glaube ich, 63 gemacht. Hm. Und wir hatten als Mavs zusammen 62 Punkte. Also der hat uns alleine an dem Abend outscored. Und dann hat er, im vierten Viertel hat er dann nicht mehr gespielt. Aber der hätte an dem Abend schon locker 80 machen müssen. Dann 2 Wochen später hat er dann gegen Toronto dann die 81 gemacht. Das hätte er an dem Abend gegen uns schon machen können. Es war so eine Maschine. Ja. Der war schnell, kannst du nicht zu nah dran, war sofort an dir vorbei, konntest du nicht zu viel Room geben, weil er sofort über dich drüber geschossen hat. Und dazu hat er noch diesen Killerinstinkt gehabt. Also Das war ja für mich der beste Spieler, ne, gegen den ich eigentlich je gespielt habe. Ich habe ja noch gegen Jordan damals gespielt, aber der kam halt dann bei den Wizards zurück und da war er natürlich ein bisschen älter. Ja. Ja, da war immer noch, ich glaube, uns hat er sogar einmal 40 reingemacht, noch mit 38. aber Kobe zu seiner Prime war für mich der beste Offensivspieler, den ich je gesehen habe. In dem Spiel hat man irgendwie in der Ecke und irgendeiner war an seiner rechten Hand dran und die Schussuhr läuft runter und dann sieht er kann sich über die Schulter nicht mehr drehen und dreht sich einfach über die andere Schulter und schießt einen Dreier mit links aus der Ecke und ich drehe mich um und so sage, der geht da jetzt sicher nicht rein und ich drehe mich um, bam, swish das Ding rein. Also der war eine unglaubliche Kombination von Wille und Determination, aber auch Skill und Athletik. Also der hatte das volle Programm. Also das war echt ein überragender Spieler.
Das war fein zuzuschauen auch. Also das kommt ja auch immer noch dazu, ne, dass das auch jemand für den Zuschauer war, dass er nicht einfach nur gut war, sondern es war auch noch schön anzuschauen, wenn der Basketball gespielt hat. Aber ich glaube, der hat auch, das, was wir vorhin hatten, ne, der hat auch das vereint, ne, dieses Talent und diese unbändige Gier, besser zu werden, ne, dieses mehr trainieren. Ja, sehr, sehr beeindruckend. Wir haben gerade über deinen Titel mit Dallas gesprochen. Mit Deutschland sollte es leider nicht klappen, obwohl du ja, zweimal eigentlich relativ nah dran warst. Also WM-Bronze 2002 und EM-Silber 2005, was ja jeweils überragende Turniere von dir waren, jeweils auch MVP. War das, also natürlich war es auch ein absoluter Erfolg für Deutschland als Basketballnation, aber was glaubst du, was vielleicht so nach diesem letzten Tick gefehlt hat zum Titel, ohne jetzt zu sagen, dass die Qualität insgesamt vielleicht bei anderen Mannschaften in der Breite ein Tick höher ist, was man ja vielleicht weiß, aber was war so der letzte, was gefehlt hat?
Schwer. Also war natürlich immer tolle Basketballnationen, die wir da gespielt haben. Also klar. Aber 2002 hätten wir eigentlich ins Finale gemusst bei der WM. Da waren wir kurz vor Schluss noch gegen Argentinien vorne und haben dann echt ein paar dumme Ballverluste gemacht und haben dann das Spiel noch vergeben, aber hätten dann wahrscheinlich im Finale gegen Jugoslawien verloren oder Serbien war es damals schon, glaube ich. Die waren echt überragend damals mit Stojakovic. Ich glaube, Zivac hat gespielt und waren echt alle am Start. Also das wäre, glaube ich, sowieso ist geworden. Und dann 2005, ja, war also ein bisschen schwer. Also Griechenland war schon echt eine tolle Mannschaft. Die hatten da gerade eine tolle Basketball-Generation gerade. Aber nachdem wir suchen, wir haben ja das Halbfinale gegen Spanien ja gerade noch at the buzzer gewonnen und da bist du auf so einem emotionalen Hoch und dann konntest du kaum schlafen und dann am nächsten Tag war sofort das Finale. Also da war kein gar nichts. Oder direkt, also da muss ich echt sagen, da hätte man vielleicht einen Tag dazwischen gehabt.
Ja, das ist auch Wahnsinn eigentlich.
Ja, wir hätten so ein bisschen die Emotionen runterkochen können und wir hätten einmal ein Training gehabt, dann hätten wir vielleicht ein bisschen besser dargestellt. Aber so waren wir, glaube ich, alle platt. Ich habe nicht mehr gut gespielt und dann haben wir leider das Finale auch verloren. Ja, war schade, dass wir da niemanden einen Titel holen konnten. Das tut natürlich schon ein bisschen weh, aber haben tolle Sachen erlebt und auch mit der Nationalmannschaft und die Zeit werde ich natürlich immer auch vermissen. Also es waren immer schöne Turniere und hatten auch da eine tolle Jungs dabei auch. Also waren immer schöne Turniere, aber leider hat es nie ganz gelangt nach oben.
Ja, aber es war, also ich fand auch, das sind ja trotzdem absolut, sage ich mal, Ergebnisse, die als absoluter Erfolg auch zu werten sind, gerade für Basketball Deutschland, wo du auch Deutschland dann hingeführt hast in den, ich glaube einfach, das ist nochmal wahrscheinlich, weil ja auch immer so ein bisschen viele Sportarten, aber natürlich auch irgendwie Basketball, Handball und sowas, die stehen ja immer gerade in Deutschland so ein bisschen im Schatten vom Fußball und ich glaube, wenn du dann mal so einen Titel holst, ne, dann ist es, glaube ich, auch nochmal ein richtiger Push auch für die Sportart, die überragend ist. Wir hatten vor 2 Wochen, hatten wir hier Leon Dreiseitel als Gast, der war ja, glaube ich, vor 2 Jahren, glaube ich, Sportler des Jahres in Deutschland, was ja für Deutschland recht ungewöhnlich ist, dass ein Mannschaftssportler, der in der USA, Kanada spielt, Mannschaftssportler des Jahres wird. Du wurdest das 2011, also 2011 haben wir ja schon drüber gesprochen, was da passiert ist. Hat das in deinen Augen irgendwie auch nochmal geholfen, ja, den ein oder anderen Jungen oder Mädel mehr zum Basketball zu bringen in Deutschland? Oder glaubst du nicht?
Ja, ich glaube, deswegen habe ich schon natürlich auch immer versucht, im Sommer Nationalmannschaft zu spielen. Erstens mal habe ich so weit weggespielt, dass wir immer nachts nur gespielt haben und dass halt Fans in Deutschland halt nicht richtig dabei sein konnten oder nie richtig live sehen konnten. Und das war mir schon auch wichtig dann im Sommer, auch wenn es immer nur Vorbereitungsspiele oder Trainingsspiele waren, dass ich da einige Spiele in Deutschland gemacht habe und versucht habe, zumindest unseren Sport populärer zu machen, auch Nationalmannschaft. Und das habe ich immer probiert. Ich hoffe, dass ich da einige Kids zum Fußball weggebracht habe, zum Basketball oder ein bisschen inspiriert habe. Aber das war doch immer mein Ziel, dass ich mir immer gedacht habe, hey, du spielst so weit weg und die deutschen Fans sind da echt trotzdem treu und unterstützen dich. Und dann, das war mir schon dann auch immer im Sommer wichtig, dass ich da zumindest ein paar Spiele immer in Deutschland gemacht habe in der Nationalmannschaft.
Ja, naja, das war ja auch brutal wichtig, glaube ich, für die Sportart, weil sich einfach dann auch alles irgendwie, glaube ich, an dir orientiert hat. Dirk, 21 Jahre Dallas mit einer Meisterschaft. Würdest du im Nachhinein sagen, jetzt mal rein sportlich bezogen, dass du eben, sage ich mal, für Dallas, für diese Liebe, für diese ganzen Ehrungen, die da jetzt auch auf dich einprasseln, trotzdem aber vielleicht während deiner gesamten Karriere vielleicht auf den ein oder anderen weiteren Titel verzichtet hast, wo du dann vielleicht mit Sicherheit öfters die Möglichkeit gehabt hättest, zu sagen, pass auf, ich gehe jetzt zu einem absoluten Contender, weil ich meine, jemand mit so viel Erfahrung wie du konnte sicherlich schon vor der Saison relativ gut einschätzen, wann es vielleicht weit gehen kann in den Playoffs und wann nicht. Ist das so, dass du vielleicht für diese 21 Jahre Liebe Dallas auch vielleicht einen Titel hast gut sein lassen?
Ja, kann man vielleicht so sehen, aber ich bin so ein bisschen alte Schule. Für mich war Loyalität immer sehr, sehr wichtig. Und ich habe von Anfang an da so ein bisschen gespürt, dass ich in Dallas sein will, wie mich die Fans von Anfang an auch unterstützt haben. Und ich meine, das werde ich nie vergessen, in meinen ersten Spielen, teilweise habe ich auch Spiele in meinem ersten Jahr gar nicht gespielt. Und trotzdem, wenn ich da mal eingewechselt worden bin von der Bank irgendwann, habe ich eine Standing Ovations bekommen. Und das hat mir so viel bedeutet damals in meinem ersten Jahr. Und dann, wie der Mark dann noch die Mannschaft übernommen hat und wie loyal er zu mir war und so eine Freundschaft entwickelt haben, da war mir das schon wichtig und eigentlich klar, dass ich meine Karriere in Dallas beenden will. Der einzige Grund wäre natürlich gewesen, wenn wir nicht die Meisterschaft geholt hätten in 2011, dass ich am Schluss nur mal gesagt hätte, also eine Meisterschaft wäre schon noch toll, dass ich da vielleicht so ein bisschen nochmal geschaut hätte, um nochmal zu wechseln. Aber zum Glück habe ich mir 2011 den Traum dann erfüllt und das war dann klar, dass ich dann meine Karriere in Dallas beenden werde und will. Und für mich war das der richtige Weg. Ich meine, ich werde auch immer gefragt, was rätst du den jungen Sportlern jetzt, die da von Verein zu Verein ziehen? Das war einfach der Weg, der für mich am besten war und für meine Persönlichkeit und für meinen Charakter war das einfach der beste Weg. Das heißt aber nicht, dass es der einzige Weg ist. Also das sage ich damit überhaupt nicht. Aber für mich war das so perfekt, dass ich da in Dallas geblieben bin und da meine Karriere beendet habe. Und das Umfeld war für mich war perfekt. Und wie gesagt, der einzige Grund wäre gewesen, nochmals zu wechseln, wenn wir damals keine Meisterschaft gewonnen hätten. Aber das war dann zum Glück kein Thema mehr.
Das stimmt. Jetzt musst du uns als Mavs-Fans auch nochmal ein bisschen Hoffnung geben für diese Saison. Was ist da drin?
Also es ist echt ein schweres Jahr, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich selber mit Corona noch.
Ja, ja,
also ständig fahren. Ja. Du weißt ja überhaupt nicht, wer morgen überhaupt im Kader steht. Also das ist schon verdammt schwer zur Zeit. Und dann war Luca ein bisschen verletzt, dann war der KP wieder ein bisschen verletzt. Also wir haben so richtig, glaube ich, unseren Rhythmus so nicht gefunden, auch mit einem neuen Coach. Und
Tim Hardaway
gestern Fuß gebrochen, glaube ich. Ja, es ist schade, aber ich glaube, dass wenn zumindest der Luca und der KP zusammenbleiben und dass wir da trotzdem eine gute Mannschaft haben, jetzt mit dem Hardaway raus, was ja jetzt das ganz frisch passiert ist, muss man schauen, ob wir da jetzt noch einen Deal machen zur Trading Deadline, um da noch einen Flügel zu holen, der ein bisschen punkten kann. Aber das ist jetzt alles noch ein bisschen zu früh. Aber wenn der Timmy doch gesund gewesen wäre und KP und Luca finden langsam den Rhythmus, glaube ich doch, dass wir eine gute Truppe haben. Und schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also normalerweise ist dann so Mitte bis Ende Januar ist so ein bisschen die schwerste Phase in der NBA. Das war in meinen 20 Jahren auch so. Also du bist so am Anfang hast du noch die ganze Euphorie und dann wird so ein bisschen im Dezember, okay, Weihnachten ist in Familie da, bist du auch fired up und dann Januar ist so ein bisschen, jetzt wird die Saison ein bisschen lang gerade, es zieht sich gerade alles.
Wobei der Januar nicht so schlecht war eigentlich, ne, für Dallas. Also
war nicht schlecht, aber ich sag nur so, prinzipiell ist es so ein bisschen eine schwere Zeit. Und dann rettest du dich so ein bisschen ins All-Star-Game rein und danach weißt du, oh, jetzt sind die Playoffs in einem Monat, zwei Monate, jetzt musst du wieder alles geben. Aber ich hoffe, dass sie trotzdem bis zum All-Star-Game jetzt noch gut durchspielen können und dann ein bisschen Rhythmus, ein paar Siege holen. Dann hoffentlich jeder ein paar Tage frei machen kann und dann echt angreifen für die Playoffs. Aber ja, schauen wir mal. Also klar, Favorit sind wir mit Sicherheit nicht auf den Titel, aber ich glaube, dass wir eine sehr gefährliche Mannschaft haben, wenn wir jetzt hoffentlich außer Timmy gesund bleiben und dann schauen wir mal, was in den Playoffs so geht.
Ja, das hört sich doch nicht so schlecht an. Wenn du ein Team nennen müsstest für deinen Favoriten auf den Titel, wen würdest du da nennen?
Also es ist natürlich schwer zu sagen, was mit Brooklyn los ist, ja, mit dem Jetzt ist der KD ja verletzt. Ja. Wir haben ja mit Kyrie, er spielt nur alle Auswärtsspiele. da kommt natürlich auch irgendwie schwer ein Rhythmus auf. Also ich glaube, aber für mich waren die letztes Jahr schon ein Top-Favorit. Und dann hat sich ja der Harden dann verletzt. Erst der Kyrie und dann der Harden noch in den Playoffs. Und dann, aber für mich hätten die letztes Jahr schon den Titel holen müssen und eigentlich mit den dreien, wenn die alle spielen müssten und fit sind, müssten sie eigentlich auch für mich der Favorit sein. Mhm. Ansonsten sind ein paar wieder sehr gute Mannschaften dabei. Klar, Milwaukee als Titelverteidiger. Phoenix spielt, glaube ich, wieder eine tolle Saison. Da muss man mal schauen, aber wenn alle gesund sind und wenn alles nach Plan läuft und Kyrie darf in jedem Spiel spielen, ist doch für mich trotzdem Brooklyn der Favorit, aber naja, schauen wir mal, wie das alles noch so läuft.
Da sind wir mal gespannt. Dirk, das letzte Thema oder die letzte Frage, weil es mich vor allem auch sehr interessiert. Du hast seit 2001 in den USA deine Dirk Nowitzki Foundation und seit 2005 auch in Deutschland eine Stiftung. Worum kümmert ihr euch da? Was macht ihr da? Ich finde das immer interessant, auch andere Stiftungen zu hören, sich anzuschauen und was macht ihr da? Und vor allem kannst du das jetzt nach deinem Karriereende sogar noch einen Tick intensiver begleiten als während der Karriere?
Ja, auf jeden Fall und macht auch echt Spaß. Leider mussten wir unsere ganzen Fundraiser absagen in den letzten zwei Jahre jetzt.
Ja, das kenne ich.
Ich mache ein Baseballspiel, ich mache mein Tennisturnier, mussten wir jetzt leider zwei Jahre hintereinander jetzt absagen. Aber in Dallas partnern wir mit Kinderorganisationen und finden da echt tolle Projekte, die wir unterstützen. Und das machen wir, also unglaublich, dass es jetzt schon 20 Jahre her ist mit der Foundation in Amiland. Aber da ist meine Frau ist da die Präsidentin und
gute Entscheidung.
Ich gehe da jetzt fast echt auch jeden Tag ins Office, wenn ich in Dallas bin. Und es macht echt schon auch schon Spaß, da jetzt mehr einwirken zu können. Und da haben wir echt über die Jahre tolle Projekte gestartet. In Deutschland ist ganz witzig, haben wir dasselbe so ein bisschen gemacht, mit Kinder- und Sportprojekte unterstützt. Aber wir haben jetzt seit zwei Jahren ein eigenes Programm aufgemacht. Das ist so ein Mentorenprogramm, wo wir junge, ganz junge Coaches ausbilden. Wir dachten es irgendwie so, ja, wenn du immer nur ein Projekt mit Kids machst, hast du immer nur die 12, 15 Kids, mit denen du da zusammenarbeitest. Aber wenn du mal so Coaches ausbildest, von Wertenbildung und wie sie überhaupt Sachen weiterbringen und wie diese Persönlichkeitsentwicklung, können die Coaches dann zu zurück in ihre Vereine gehen und die berühren dann viel mehr Kinder, als wir je berühren könnten.
Klar.
Und das ist bis jetzt toll angelaufen. Also wir bilden Coaches aus jedem Sport, ob es Fußball, natürlich schon viel Basketball, Handball, Hockey. Also wir machen da immer so ein paar Module und bilden da junge, ambitionierte Coaches aus. Und das macht echt riesen Spaß.
Ja, weil die auch motiviert sind, kann ich mir vorstellen, ne? Die haben da richtig Bock drauf.
Ja, die haben da Bock drauf. Wir wollen sich weiterentwickeln, aber die sind meistens so 18 bis 25. Die Coaches und die wollen sich weiterentwickeln, die wollen den Kids was beibringen, auch außerhalb vom Spielfeld, ja, also wie man sich weiterentwickelt. Und also das läuft bis jetzt ganz toll. Also das macht Spaß.
Ja, das ist schön zu hören und unterstreicht einmal mehr natürlich die Vorbildwirkung, dass man eben da auch, ja, ich glaube, gerade um die Kids sich kümmern, da findet man immer einen Weg, wie man das machen kann. Dirk, ich bedanke mich sehr, dass du hier dir die Zeit genommen hast. Bist ja quasi im Urlaub. Bevor wir dich verabschieden, möchte ich dir natürlich noch die Chance geben, hier Versäumtes nachzuholen und frag dich, ob du noch irgendjemandem danken möchtest.
Also ich muss sagen, meine Schwester, der muss ich echt danken. Also
ja, die war absolut.
Echt von Anfang an dabei bei mir, ja. Aber ansonsten fällt mir jetzt sonst, ansonsten habe ich, glaube ich, keine vergessen.
Sehr gut, sehr gut. Darauf wollen wir hinaus. Ja, Dirk, ich wünsche dir ein paar gute Tage noch in Schweden. Hoffe, dass wir uns zeitnah auch irgendwann mal sehen, wiederhören. Und ja, vielen Dank, dass du hier dabei warst.
Hat Spaß gemacht, Jungs. War super. Und viel Glück weiterhin. Ich werde zu folgen.
Danke, danke, danke.
Danke, Dirk. Vielen Dank für
alles. Alles klar. Macht's gut.
Ciao.
Servus.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.